Guten Morgen. Gerade vor dem Gottesdienst habe ich mich mit Bernd über den Himmelfahrt unterhalten. Er hat ja am Anfang auch schon einiges gesagt, dass Himmelfahrt ja wahrscheinlich so mit der unterbelichtetste christliche Feiertag überhaupt ist. Vielleicht auch der traurigste. In den meisten Ländern des sogenannten christlichen Abendlandes, da gibt es diesen Feiertag überhaupt nicht. Meine Frau und ich, wir haben eine Weile in Neuseeland gelebt und in Kanada, und da gibt es Himmelfahrt, Ascension Day, nicht als Feiertag. Da geht man auch nicht in den Gottesdienst. Deswegen musste ich gestern meinen amerikanischen Kollegen erst genau erklären, warum ich heute nicht zur Arbeit komme. Die waren ganz verdutzt und irritiert, was das genau soll. Und es ist ein trauriger Tag irgendwie, weil Jesus zum zweiten Mal geht. An Karfreitag ist er gegangen und die Jünger waren traurig. Und dann war er wieder da und die Jünger waren fröhlich. Und dann sagt er auf einmal, dass er wieder weggeht. Und was gibt es da zu feiern? Wir haben sicher alle unsere Vorstellungen und unsere eigene Vorgeschichte mit diesem Tag. Für mich persönlich ist es eigentlich ein sehr elementarer und wichtiger Feiertag, weil sich für mich an diesem Tag alles um Jüngerschaft dreht. Wenn Jesus in den Himmel auffährt, dann stellt sich mir die Frage, was heißt das, dass dieser Jesus sagt, kommt, folgt mir nach. Und er geht dann einfach und verschwindet mit einer Wolke. Was heißt das? Wie können wir jemandem folgen, den wir gar nicht sehen, den wir gar nicht persönlich kennengelernt haben? Ganz offensichtlich bedeutet Nachfolge für uns etwas anderes, als es für Petrus und Maria und Johannes und die anderen Jünger bedeutet hat. Als Jesus noch ganz persönlich und leibhaftig mit den Jüngern umhergezogen ist. Und ganz offensichtlich bedeutet es etwas anderes für uns, als es irgendwann einmal in der Zukunft bedeuten wird. Wenn dieser selbe Jesus Christus wiederkommt, leibhaftig wiederkommt, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde mit sich bringt und wenn wir ihn dann wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Denn im Gegensatz zu der Art und Weise, wie die ersten Jünger ihm folgten, und im Gegensatz zu der Art und Weise, wie wir einmal nachfolgen werden, wird unsere Zeit jetzt seit der ersten Himmelfahrt, seit der Himmelfahrt überhaupt, bestimmt durch die Abwesenheit seiner körperlichen Anwesenheit. Nicht seine Abwesenheit, aber die Abwesenheit seiner körperlichen Anwesenheit. Jesus ist nun einmal nicht hier, wie er es früher war. Und Jesus ist nicht hier, wie er es einmal sein wird. Und trotzdem, oder gerade deshalb, sind wir berufen, ihm nachzufolgen, in dieser Zwischenzeit, von der wir am Anfang gesungen haben. In dieser Zeit zwischen seinem Weggang und seinem Wiederkommen. In dieser Zeit der Abwesenheit, seiner körperlichen Anwesenheit. Und auf diese Zeit dazwischen, auf diese Zwischenzeit hat Jesus seine Jünger und damit auch uns vorbereitet. Und zwar am Vorabend seiner eigenen Hinrichtung am Kreuz von Golgatha. Auch wenn Ostern noch nicht so lange zurückliegt, möchte uns noch einmal ganz kurz die Umstände seines Abschieds in Erinnerung rufen. Es ist Donnerstagabend, der Vorabend des einwöchigen Passafestes. Jesus und seine Jünger sitzen oder liegen an einem großen Holztisch in einem Gästezimmer, irgendwo in Downtown Jerusalem. Dieses Passafest, das ist das Datum im jüdischen Kalender, ist der wichtigste Feiertag, auf dieses Fest freut man sich schon das ganze Jahr über. Und am Ende, wenn man sich verabschiedet, am Ende der Sederfeier, dann sagt man schon dem Nächsten zu, bis zum nächsten Jahr in Jerusalem. So groß ist die Vorfreude. Das Passafest ist das wichtigste von drei Pilgerreisen für jeden Juden. Beim Einzug in die Stadt Jerusalem wurde Jesus umjubelt, wie es sonst nur einem König gebührt. Die Emotionen und die Anspannung, die müssen enorm gewesen sein, sowohl für Jesus als auch für die Jünger. In Anbetracht der Dinge, die Jesus in den Tagen zuvor gesagt hat, muss sich dieses Gefühl noch einmal besonders verstärkt haben. Jesus beginnt den Abend mit den Worten: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt? Diese Worte drücken eben diese Vorfreude und diese Anspannung aus. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, das Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss? Und dann nimmt er das Brot, bricht es in Stücke und gibt es den Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und nachdem sie gegessen hatten, nimmt er den Kelch und gibt ihn seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dann kommt die große Überraschung. Er sagt seinen Jüngern, dass er sie verlassen wird, körperlich wenigstens, und dass die Jünger ihm nicht nachfolgen können, dort, wo er hingeht, vorerst zumindest. Und deshalb beginnt dieser Abschnitt in Johannes 14 bis 17, die manchmal auch als die Abschiedsreden Jesu bezeichnet werden, deshalb beginnt dieser Abschnitt in Kapitel 14 mit den Worten: Euer Herz soll sich nicht erschrecken lassen. Die Jünger sind bestürzt, sie sind verwirrt, weil Jesus plötzlich davon spricht, wegzugehen. Das haben sie nicht erwartet. Deshalb sind sie erschrocken und das ist, glaube ich, nur zu verständlich. Drei, ich denke, ziemlich aufregende Jahre haben sie mit ihm verbracht. Sie haben zugehört, wie er gepredigt hat. Sie haben zugesehen, wie er Kranke geheilt hat. Sie haben gemeinsam gelacht und geweint. Sie konnten sich auf ihn verlassen. Er war immer für sie da. Sie brauchten keine Angst zu haben. Sie waren Freunde geworden, echte Freunde. Sie hatten Gottes unbedingte und großartige Liebe am eigenen Leib erfahren. Ich gehe fort. Die Jünger sind bestürzt, verwirrt, bis ins Mark erschüttert und besorgt. Wahrscheinlich haben sie Angst vor der Zukunft. Angst, ohne ihren treuen Freund in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Wer kennt dieses Gefühl nicht? Und diese Abschiedsreden von Jesus in Johannes 14 bis 17, die sind die Antwort auf diese Angst, die uns manchmal beschleichen kann. Dieses mulmige Gefühl, das sich einstellt, wenn die Zukunft ungewiss ist. Aber am meisten überrascht sind die Jünger wohl von der Aussage, die Jesus in Johannes 16, Vers 7 macht. Dort sagt er nämlich: Ich sage euch die Wahrheit, was so viel heißt wie: Das gilt, das ist ganz bestimmt wahr. Ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich weggehe. Es ist besser für uns? Wirklich? Besser für Jesus? Okay, ich denke, das kann man sich erklären. Aber besser für uns? Was um alles in der Welt könnte besser sein, als mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen? Ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, dass ich fortgehe. Wie kann es besser sein, in der Abwesenheit seiner körperlichen Anwesenheit zu leben? Wie kann es besser sein, mit dem Heiland und Erlöser in einem Raum zu sein, von ihm persönlich zu hören, von seinen Worten zu lauschen? Was kann besser sein, als ihn festzuhalten und von ihm festgehalten zu werden? Und Jesus sagt weiter: Wenn ich nicht fortgehe, dann wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen. Aber wenn ich gehe, dann werde ich ihn zu euch schicken. Es ist besser für die Jünger und damit auch für uns, dass Jesus fortgeht, damit er diesen Fürsprecher, wie er ihn nennt, zu uns schicken kann. Und dann werden die Jünger und damit auch wir nicht alleine sein, während der Abwesenheit seiner körperlichen Anwesenheit. Und was jetzt folgt, das spielt schon so ein bisschen rein in Pfingsten. Ich hoffe, ich nehme Christoph Schroth nicht allzu viel weg von seiner Pfingstpredigt, aber diese beiden Dinge gehören zusammen. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Es ist besser für euch, wenn ich fortgehe. Und ich frage mich, wie und warum ist das besser? Besser als seine eigene persönliche körperliche Anwesenheit. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zwei Kapitel zurückgehen, zu Johannes 14. Denn dort erfahren wir mehr über diesen Fürsprecher, den Parakletos, den Jesus schicken will. Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 14, die Verse 16 bis 18. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, damit er für immer bei euch ist. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich möchte heute Morgen über 5 Dinge sprechen, die Jesus hier über den Parakletos, den Fürsprecher, sagt. Und ich hoffe, dass sie uns einen besseren Einblick darin geben, warum Himmelfahrt so ein wichtiger Feiertag ist. Und warum es besser ist, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das erste ist, er ist eine Person. Der Fürsprecher ist eine Person. Ich denke, den meisten hier im Raum wird klar sein, dass mit diesem Fürsprecher, mit diesem Parakletos, der Heilige Geist gemeint ist. Und dieser Heilige Geist, der ist kein nebulöses Etwas, keine ominöse Macht oder irgendeine Magie. Er ist eine Person. Das griechische Wort Parakletos, das hier mit Fürsprecher übersetzt ist, das kann sehr viele verschiedene Bedeutungen haben. Es gibt da kein eines deutsches Wort, das das genau übersetzen kann. Deswegen finden wir in den aktuellen Bibelübersetzungen an dieser Stelle Worte wie Tröster, Fürsprecher, Beistand, Helfer oder auch Anwalt oder Ratgeber. Alle diese Worte treffen einen wichtigen Punkt in diesem Wort. Aber eigentlich nur zusammengenommen beschreiben sie alles, was damit gemeint ist. Gemeint ist jemand, den man ruft und der einem zur Seite steht. Der Parakletos, der Fürsprecher, das ist derjenige, der mir zur Seite steht, wenn ich Trost und Ermutigung brauche. Wenn ich saft- und kraftlos bin und Ansporn benötige. Wenn sich einer meiner Sache annehmen muss, wie ein Anwalt. In der Apostelgeschichte, da lesen wir, dass der Geist spricht, dass er belogen und hintergangen wird, dass er Zeugnis ablegt, dass er versetzt, dass er Anweisungen gibt, dass er schickt, denkt, verbietet und verhindert und einsetzt. Und in den Briefen lesen wir, dass der Geist beim Beten hilft, unser Herz erforscht, dass er lehrt, dass er führt, spricht, eingibt, seufzt und traurig sein kann. All das sind Dinge, die eine Person tut, die jeden von uns beschreiben können. Hier geht es nicht um ein Etwas, um ein nebulöses Etwas, sondern um eine Person. Und da ist ein riesiger Unterschied für Jüngerschaft. Denn eine Person, die lässt sich nicht so ohne weiteres manipulieren. Es ist doch gar nicht unsere Aufgabe, sie zu manipulieren oder sie für unsere Zwecke einzusetzen. Da ist ein echtes Gegenüber. Einer, der Absichten und Pläne verfolgt. Einer, mit dem wir reden können und der mit uns spricht. Der Geist, den Jesus für die Zeit seiner körperlichen Abwesenheit schickt, der ist keine unpersönliche Macht oder Kraft. Er ist genauso eine Person wie Jesus selbst. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben. Einen anderen Fürsprecher. Im Griechischen gibt es 2 Worte für den anderen oder einen anderen. Das eine ist das Wort Heteros und es bezeichnet einen anderen, der auch wirklich anders ist, der sich unterscheidet. Wir kennen es aus dem Wort heterogen zum Beispiel. Da ist der eine, da ist der andere und die beiden sind verschieden. Und dann gibt es ein zweites Wort, das auch ein anderer heißt. Wir würden vielleicht auch sagen können, ein weiterer, denn er ist dem ersten gleich. Das ist der eine und das ist der andere und die beiden haben etwas gemeinsam. Und dieses zweite Wort, das ist das, was hier steht. Hier geht es um einen anderen Fürsprecher derselben Art. Aber das wirft natürlich sofort die Frage auf, wenn da ein anderer Fürsprecher ist, wer ist dann der Erste? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand, es ist Jesus selbst. Tatsächlich schreibt Johannes an einer anderen Stelle in seinem ersten Brief, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Einen Fürsprecher beim Vater, das ist dasselbe Wort, Parakletos. Und zwar Jesus Christus, den Gerechten. Jesus ist der erste Fürsprecher, der erste Tröster, der erste Helfer, der erste Beistand, der erste Anwalt, der erste Ratgeber, der geschickt ist, um den Menschen, um uns zur Seite zu stehen. Jesus verspricht also, dass er selbst, sobald er geht und in den Himmel auffährt, einen anderen Fürsprecher an seiner Stelle schickt. Und zwar einen, der ihm gleich ist. Keinen, der völlig anders ist, sondern einen, der ihm selber gleich ist. Während der körperlichen Abwesenheit von Jesus nimmt jemand den Platz von Jesus ein, nämlich der Heilige Geist, der unserem Herrn Jesus Christus gleich ist. Und warum ist das wichtig? Es bedeutet, dass wir die Person und das Wirken von Jesus nicht von der Person und dem Wirken des Heiligen Geistes trennen können. Es ist ein anderer derselben Art. Und deshalb kann Jesus etwas später zu den Jüngern sagen, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn, weil er ein anderer Fürsprecher ist. Und in Jesus seid ihr dem Fürsprecher bereits begegnet. Sein Wesen und sein Charakter, die gleichen dem Wesen und dem Charakter von Jesus. Und wenn der Geist kommt, dann begegnen die Jünger und damit auch wir keinem großen Unbekannten. Sie kennen ihn. Ein anderer derselben Art. Der Heilige Geist kommt an Pfingsten, ein paar Tage später, nach Himmelfahrt, um den Platz von Jesus während dessen Abwesenheit einzunehmen, während dessen Abwesenheit seiner körperlichen Anwesenheit. Aber weil er ein anderer derselben Art ist, deshalb ist die Anwesenheit des Geistes auch immer die Anwesenheit von Jesus. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sagt Jesus, ich komme zu euch. Ja, wie kann er denn zu uns kommen, wenn er gerade geht? Das geht, weil der Geist kommt und er Jesus gleicht. Und deshalb finden wir im Rest vom Neuen Testament jede Menge Stellen, die immer wieder von der Gegenwart Jesu und der Gegenwart des Heiligen Geistes im selben Atemzug sprechen. In Christus sein bedeutet im Geist sein. Und im Geist sein bedeutet in Christus sein. Wenn Christus in uns wohnt, wohnt der Geist in uns. Wenn der Geist für uns eintritt, dann tritt Jesus für uns ein. Jesus in sein Leben aufzunehmen bedeutet, den Geist in sein Leben aufzunehmen. Das soll nicht heißen, dass die beiden eigentlich eine und dieselbe Person sind und gleichzusetzen sind und eigentlich nur unterschiedliche Namen haben. Es sind zwei verschiedene Personen und sie sind trotzdem eins. Das ist dieses Geheimnis der Dreieinigkeit, was wir wahrscheinlich nie so richtig auflösen werden können. Zwei Personen voneinander zu trennen, aber nicht gegeneinander auszuspielen. Sie sind eins. Und es kommt noch besser. So wenig wie wir Jesus und den Heiligen Geist voneinander trennen können, so wenig können wir auch den Vater von diesen beiden trennen. Der Vater ist der Dritte in dieser Runde. Und Jesus kann nicht vom Heiligen Geist sprechen, ohne auch von seinem Vater zu sprechen. Die Art und Weise, wie Jesus über sich selbst und den Vater und den Heiligen Geist spricht, in diesem Text, vielleicht mag der eine den anderen heute Nachmittag nochmal in Ruhe lesen, die Art und Weise, wie Jesus über sich selbst und den Vater und den Heiligen Geist spricht, die legen nahe, dass diese drei zu unterscheiden sind und dass sie trotzdem übereinstimmen und gemeinsam wirken. Nachdem Jesus also über den anderen Fürsprecher gesprochen hat, gibt Jesus folgendes Versprechen. Und ich denke, das ist einer der bedeutendsten Verse in der Bibel. Und zwar in Johannes 14, Vers 23. Wenn mich jemand liebt, dann wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir drei werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn dieser andere Fürsprecher kommt und damit den Platz von Jesus einnimmt, dann kommen Jesus und der Vater mit ihm, alle drei. Sie kommen zu uns und sie wollen bei uns wohnen. Ein anderer Fürsprecher derselben Art. Mein dritter Punkt. In Vers 16 lesen wir, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, damit er für immer bei euch ist. Für immer bei euch. Wer bis jetzt aufgepasst hat, der wird denken, was ist jetzt daran besser, als wenn Jesus da geblieben wäre? Das ist doch genau das Gleiche, kein anderer Fürsprecher. Stimmt, aber jetzt wird es wirklich besser. Für immer bei euch. Bis Jesus in den Himmel aufgefahren ist, war seine Anwesenheit immer begrenzt von Raum und Zeit. Wenn Jesus zum Beispiel bei seinen Eltern oder wahrscheinlich bei seiner Mutter, sein Vater war wahrscheinlich ein bisschen älter und schon tot, als Jesus älter war, wenn Jesus bei seiner Mutter in Nazareth ist, dann kann er nicht gleichzeitig bei seinen Jüngern in Jerusalem sein. Ich denke, das ist uns allen klar. Genau das ist der Vorwurf, den Martha Jesus zum Beispiel macht, als sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben, mein Bruder Lazarus, um den geht es hier. Jesus war zu dieser Zeit, als Lazarus im Sterben lag, eine Tagesreise von Bethanien entfernt und er konnte nicht da sein. Jesus war hier, aber nicht da. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der andere Fürsprecher, dann ist die Gegenwart Jesu nicht länger auf diese Art und Weise begrenzt. Der englische Theologe Michael Green drückt es folgendermaßen aus. Es ist die Aufgabe des anderen Fürsprechers, die Gegenwart Jesu gewissermaßen zu globalisieren. In den Tagen seiner körperlichen Anwesenheit war Jesus von Raum und Zeit begrenzt. Erst sein Weggang hat das Kommen des Geistes ermöglicht, sodass die Begrenzungen von Raum und Zeit weggefallen sind und die Jünger nicht länger davon abhalten, in engstem Kontakt zu Jesus zu stehen. Wir müssen also nicht mehr nach Jerusalem reisen und uns durch die Menge drängeln, um zum Erlöser zu kommen, zum Herrn der Welt zu gelangen. Er kommt zu uns und er ist bei uns. Und er kommt nicht nur am Sonntag oder am Mittwoch oder am Freitag oder wann auch immer er Zeit hat und gerade auf der Durchreise ist. Er ist an jedem Tag bei uns. Dieser andere Fürsprecher, dieser Heilige Geist, der löst das Versprechen von Jesus ein, das wir vorhin schon gehört haben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters oder bis zum Ende der Welt, wie Luther übersetzt. Wie soll das anders sein? Wie soll das anders passieren können, als dass Jesus weggeht und der Heilige Geist kommt? Und deshalb gibt es keinen Ort in dieser Welt, wo Jesus nicht sein kann. Aber es wird noch besser. Der vierte Punkt aus diesen Versen, in Vers 17. Ihr kennt ihn, den anderen Fürsprecher, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. In euch. Es wird noch besser, weil die Beziehung zu Jesus noch enger sein wird, als sie in den Tagen seiner körperlichen Anwesenheit war. Er ist zusammen mit den Jüngern durch Judäa und Galiläa gereist. Er hat mit ihnen gegessen, sie sind zusammen im Boot gefahren, er hat auf demselben Nachtlager gelegen. Aber dieser andere Fürsprecher, der Heilige Geist, der wird in ihnen wohnen. In. Das ist etwas ganz Neues und anderes. In. Näher geht es nicht. Wenn wir zu Jesus gehören, dann lebt dieser andere Fürsprecher in uns. Näher als in geht wirklich nicht. Deshalb schreibt der Apostel Paulus an die Korinther zum Beispiel, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann noch etwas später im ersten Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Hier ist nicht nur der Tempel als Ganzes gemeint, hier ist das Allerheiligste gemeint, der innerste Raum, das Zentrum des Tempels. Und durch das Kommen des Heiligen Geistes in unseren Körper, der immer noch sündhaft ist, der immer noch sterblich ist, ist dieser Körper das Allerheiligste für Gott geworden, zum heiligsten Ort im Universum. Ich finde, das ist eine der erstaunlichsten Wendungen in der Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Aus dem Immanuel, dem mit uns Gott, ist der in uns Gott geworden. Näher geht es nicht. Und all das ist möglich geworden durch die Himmelfahrt. Wir sind nicht allein, weil der Heilige Geist kommen wird und in uns wohnt. Das wirft natürlich die Frage auf, was macht dann dieser Heilige Geist da in uns? Und das ist mein fünfter und letzter Punkt. Jesus spricht vom Charakter und Wesen des anderen Fürsprechers und er nennt ihn mehrfach den Geist der Wahrheit und den Heiligen Geist. Wahrheit und heilig. Diese beiden Worte beschreiben das Wesen des Geistes, den Jesus an seiner Stelle, an seiner eigenen Stelle zu uns schickt. Und diese beiden Worte beschreiben auch das, was der Heilige Geist in uns tut. Wir singen und sagen diese Worte so häufig, dass wir leicht aus den Augen verlieren, was sie eigentlich bedeuten. Heilig, das heißt ganz anders, so ganz anders als das, was gewöhnlich ist. Es bedeutet ausgesondert, rein, völlig rein. Der Heilige Geist, der bei uns ist und in uns wohnt, der will uns aussondern, absondern, reinigen. Er will aufräumen mit allem, was dem Vater nicht gefällt, mit dem, was Jesus nicht gefällt. Der Geist erfüllt das Versprechen Gottes, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Das lesen wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und deshalb kommt der Heilige Geist nicht nur als Tröster, ja, das ist ein wichtiger Aspekt, er kommt nicht nur als Ermutiger und als Ratgeber, sondern er kommt auch, um uns zu beunruhigen, um uns so eine innere, heilige Unruhe, Unzufriedenheit mit dem Status quo zu schenken. Und zwar mit uns selbst, mit den Beziehungen, in denen wir leben, mit der Welt als Ganzes. Der Geist wird keine Ruhe geben, der wird uns nicht in Ruhe lassen, bis wir Jesus immer heiliger, immer ähnlicher werden und heilig werden. Und nebenbei bemerkt, es ist der Heilige Geist, der uns heilig macht, nicht wir selbst. Jesus schickt diesen Geist, damit er genau das tut, was wir nicht selbst tun können. Und er tut es in uns. Wir werden nicht heilig, indem wir irgendwelche heiligen Gebote und Regeln beachten, sondern indem seine heilige Gegenwart in uns wohnt. Wir werden heilig von innen heraus. Wir werden von innen her verwandelt durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der wohnt in uns, während wir alles andere als heilig sind. Wir sind auf dem Weg dahin, aber wir sind es noch nicht. Das ist das Wunder der Gnade. Dass der, dessen Augen eigentlich zu heilig sind, um auf unsere Schuld zu schauen, trotzdem entschlossen hat, in uns zu wohnen. Heiliger Geist und Geist der Wahrheit. Dieser Geist, der soll uns in der ganzen Wahrheit anleiten, so lesen wir in Kapitel 16. Durch seine Gegenwart, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, erfahren wir die Wahrheit über uns selbst und die Wahrheit über die Welt und auch die Wahrheit über den lebendigen Gott. Und deshalb legt die Bibel so großen Wert darauf, dass wir die Wahrheit suchen, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir die Wahrheit tun, dass wir die Wahrheit sagen. Der Apostel Paulus schreibt, dass unser fahrlässiger Umgang mit der Wahrheit den Heiligen Geist traurig macht. Wenn wir umgekehrt die Wahrheit verschleiern oder sie beschönigen oder sie leugnen oder dehnen in irgendeiner Weise oder mit der Wahrheit spielen, dann machen wir den Geist traurig, der in uns wohnt. Ich bin sicher, dass das jeder hier im Raum auch schon genauso erlebt hat wie ich. Diese innere Unruhe, wenn wir uns selbst herausreden oder Gerüchte verbreiten oder gar das Blaue vom Himmel lügen. Das ist nicht nur unser Gewissen in uns, das uns sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist auch der Heilige Geist, die Gegenwart des Geistes in uns, die dann zu uns sagt, tu das nicht, spiel nicht mit der Wahrheit. Die gute Nachricht ist, dass uns Jesus damit nicht durchkommen lässt, dass uns der Geist damit nicht durchkommen lässt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Heilige Geist stellt sicher, dass das passiert. Wir werden geheiligt durch die Wahrheit. Johannes 17. Der andere Fürsprecher bringt uns in die Gegenwart dessen, der die Wahrheit in Person ist, der die Wahrheit verkörpert, nämlich Jesus selbst. Und deshalb wird er, der Geist der Wahrheit, mich verherrlichen, so sagt Jesus. Der Geist weist immer auf Jesus hin, der im Zentrum steht und der die Wahrheit verkörpert. Der Geist möchte, dass wir verstehen, dass wir alles verstehen, was Jesus für uns getan hat, dass wir die Bedeutung der Kreuzigung verstehen, dass wir die Bedeutung der Auferstehung verstehen, dass wir die Bedeutung der Himmelfahrt verstehen, dass wir die Bedeutung von Pfingsten verstehen. Und nicht nur verstehen, sondern dass wir es für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass wir es verinnerlichen und dass wir es selbst leben. Der Geist möchte, dass wir uns darüber freuen, wenn Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, es ist alles getan. Er möchte, dass wir uns freuen, wenn die Engel am leeren Grab sagen, er ist nicht hier, er wurde auferweckt. Der Geist möchte, dass wir uns freuen, wenn die Himmel verkünden, er ist der Herr aller Herren, er ist Herr über alles. Der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten oder in der ganzen Wahrheit anleiten, damit wir sie kennen, damit wir sie tun und damit wir sie weitersagen. Euer Herz soll sich nicht erschrecken lassen. Traurigkeit hat euer Herz erfüllt, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, dass ich fortgehe. Wirklich? Besser für uns? Ja. Denn wenn er fortgeht, dann schickt er einen anderen Fürsprecher, einen anderen Beistand, eine Person von der gleichen Art wie Jesus, der die Gegenwart Jesu für uns alle, überall und an jedem Ort, real macht, der sogar in uns wohnt und der uns nach und nach dem Alleinheiligen ähnlicher macht und uns hilft, wirklich alles im Leben, im Licht der Wahrheit, im Licht Jesu zu sehen. Wir leben deshalb in der Gegenwart Jesu, in der unmittelbaren Gegenwart Jesu, weil er zum Himmel aufgefahren ist. Und das ist besser für uns. Amen.